Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für deine wahre Power? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit dem Titel Früh aufstehen für Erfolg. Ich habe heute die wunderbare Steffi Speer zu Gast. Sie ist Live-Radio-Morgenshow-Moderatorin und wir sprechen über Karriere und Muttersein. Steffi erzählt uns, wie es ist, morgens so richtig, richtig früh aufzustehen, erfolgreich im Job zu sein und dabei auch noch eine tolle Mama zu sein. Wir bekommen einen Einblick auch hinter die Kulissen ihres Radiomoderatorenjobs und wir erfahren auch überhaupt über Steffis Werdegang. Ja, wie kommt man auf die Idee, Radiomoderatorin zu werden und wie wurde Steffi Radiomoderatorin? Hör dir an auch, wie Steffi ihren Tag rockt, ja, welche Tricks sie hat, um alles unter einen Hut zu bekommen und wie wichtig es für sie ist, auch ein gutes Team im Rücken zu haben. Steffi gibt uns einen ganz, ganz ehrlichen Einblick in ihren Alltag. Sie spricht über die kleinen Kämpfe und die großen Freuden des Lebens und sie zeigt uns damit auch, dass man mit der richtigen Einstellung und Unterstützung vieles schaffen kann. Diese Episode ist genau richtig für dich, wenn du dich auch manchmal fragst, wie du Beruf und Familie besser balancieren kannst, ohne dich dabei selbst zu vergessen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen im Powerful Me Podcast, liebe Steffi.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, wobei du bist ja eigentlich nicht bei mir. Wir haben uns ausquartiert. Mhm. Wir sind in dem coolsten Podcast-Studio von Linz und dürfen das heute auch offiziell als erster externer Podcast einweihen.
Können wir stolz drauf sein.
Ja, können wir wirklich
stolz. Die Location ist mega.
Definitiv und ich glaube, es ist eine würdige Einweihung mit uns beiden.
Wir haben ja auch gerade, also ich zumindest, gerade mal über diesen wunderschönen schwarzen, runden Glastisch, der da vor uns ist, den ganzen Kaffee ausgeleert. Also die Taufe ist erledigt und jetzt machen wir einen coolen Podcast.
Würde ich auch sagen. Ja. Ja, liebe Steffi, du bist Radiomoderatorin von Perfekt geweckt. Man kennt dich, man steht mit dir morgens auf, gemeinsam mit deinem Kollegen Christian Zöttl, also Zöttl und Speer. Und ich finde das einen richtig, richtig spannenden Job. Und mich würde jetzt einmal zum Anfang interessieren, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Natürlich. Du warst bei uns, also bei uns im Sender zu Gast, bei Live Radio, und zwar bei einer Abendveranstaltung mit Ali Malocci. Ich habe die Veranstaltung moderiert. Er war unser Speaker und zwar zum Thema Back to School mit dem Oberösterreichischen Familienbund. Und du bist mit einer Freundin von mir mitgegangen. Also ich kannte dich nicht. Und nach dem tollen Talk mit Ali Malocci, der mich sehr inspiriert, wird vielleicht auch ein bisschen ein kleines Thema heute, über das wir sprechen können, sind wir draußen gestanden, du mit der Steffi, meiner Freundin. Und die Steffi hat dich vorgestellt. Ich kannte dich damals nicht, habe aber gleich gemerkt, du strahlst. Und wir haben uns ausgetauscht. Du hast dann halt eben mir erzählt, du bist auch Mama und stehst sehr gern auf Bühnen. Und ich habe dir einer meiner kleinen Geheimnisse verraten, nämlich ich nicht so gern.
Mhm.
Weil
sehr
mich
spannend.
Das wahnsinnig nervös macht, wenn ich angeschaut werde, weil ich bin ja Radiomoderatorin. Und das, was ich in der Früh mache von 5 bis 9, ist ja eigentlich so nicht gesehen von Live-Augenpaaren. Ich weiß, wir werden von 200.000 Hörer und Hörerinnen gehört, aber eigentlich blende ich das aus. Drum die Bühne live macht mich immer nervös und dann hast du erzählt, dass du halt eigentlich Hallen füllst zum Teil, ja? Und ich habe mir gedacht, wow, coole Frau. Und so haben wir sie kennengelernt. Und so bin ich dann eigentlich auch dann gleich auf den Workshop, auf den Tag in, wo war das, in
In
Steyr?
Steyr,
In
ja.
Steyr aufmerksam geworden und haben mir gedacht, du hast mir gedacht, ich horche mir das an, habe eine Freundin eingepackt und ja, hat mir voll gedacht.
Ihr habt echt einen ganzen Tag Power Day gegeben.
Genau.
Ich habe mir auch gedacht, dass wir uns bei dir, bei Live Radio sozusagen kennengelernt haben. Ich war da mit dem Ali Malocci dann auch mit. Ich habe aber jetzt am Wochenende erfahren, dass wir beide uns anscheinend schon viel länger kennen,
Wirklich?
nämlich seit 12 Jahren.
Geht's ja auf, jetzt überrascht mich mit dem. Das hast du ja hast
Genau,
vorher
nein,
nicht
das
gesagt vom
wollte ich
Podcast.
absolut, also das wollte ich ganz bewusst vorher nicht sagen, also
Okay.
so wirklich kennen, aber wir haben uns schon gesehen und zwar beim Konzert deines Lebens, beim Silbermond Wohnzimmerkonzert.
Na, bist du
Ja.
die Hausbesitzerin?
Nein, ich bin nicht die Hausbesitzerin,
Okay, weil
aber
die
die
war
Babsi
braunhaarig.
war, ist also nach wie vor nur eine meiner besten Freundinnen.
Ja, Wahnsinn, das, oh mein Gott. Stimmt, das Wohnzimmerkonzert, das haben wir damals, ist das 12 Jahre her?
Ja, ich habe
Geh
halt
her
extra
auf.
gegoogelt, 2012.
Wahnsinn, ja, das haben sie bei mir in der Sendung gewonnen. Also so lange mache ich das jetzt schon. Und da waren wir dann in der Früh bei ihr, Haus von außen, Rohbau, innen schon fertig, wunderschönes Haus. Und die hat das Silbermondkonzert gewonnen, ja. Und dann auf Nacht waren wir natürlich dabei. Und du bist da im Publikum
Ich bin
gesessen?
im Publikum gesessen, genau.
Warst du eine, die voll mitgesungen hat? Da waren nämlich ein paar Mädels, die
Ja,
aufgestanden
genau,
sind.
natürlich. Wir
Klatsch,
haben
ja,
ja so, wir
Wahnsinn.
haben ja unsere Betsy, unsere Sängerin ja
Ja.
auch mit dabei.
Genau.
Genau.
Ja, geil.
Ja.
Ja,
Ich habe
schau.
mir heute extra das rausgesucht. Wir werden ein Video vom damals vom Wohnzimmerkonzert verlinken. Wenn ihr genau schaut, dann findet ihr mich. Es war halt leider Gottes das ärgste Haarexperiment, was ich damals gemacht habe. Ich habe mir nämlich gedacht, ich muss jetzt einmal irgendwie zurück zu meiner Naturhaarfarbe.
Die wäre
Ja, ein bisschen dunkler halt, braun und
so
nicht immer
aschiges
nur so,
Blondbraun
ja
wahrscheinlich, gell?
genau, nicht immer so blonde
Habe ja.
Strähnen. Und das war halt echt so furchtbar ausgeschaut. Also weiß ich nicht, ob das jemand kennt. Man schaut sie in den Spiegel und denkt sie, das bin nicht ich.
Ja, man
Ja,
erkennt sie nicht.
genau.
Kenne
Und
ich.
das, wie Silbermond da war, also das war echt.
Wahnsinn, 12 Jahre. Nein,
Ja.
deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute zusammen
Ja,
sind. Ja,
voll.
schön.
Das heißt, du bist ja schon ewig jetzt da beim Radio.
Ja, das stimmt.
Wie kommt man auf die Idee, dass man Radiomoderatorin wird? Und wie wird man Radiomoderatorin?
Also ich bin bei Live-Radio mittlerweile seit 17 Jahren. Also im 17. bin ich jetzt, ich habe angefangen 2007. Und wie ich zum Radio komme, die Geschichte erzähle ich eigentlich wirklich gerne, weil es total unkonventionell ist, finde ich persönlich. Es gibt mehrere Wege. Man kann natürlich Journalismus studieren. Viele machen Politikwissenschaften, weil sie in die Richtung zu Nachrichten gehen wollen. Publizistik ist auch ein Weg. Während dem Studium macht man dann oft Praktika beim Radio. Das habe ich alles nicht gemacht. Gar nicht. Bei mir war der Werdegang so, dass ich ein recht emotional einschneidendes Erlebnis gehabt habe in meiner Schulzeit, nämlich dass ich mir wahnsinnig schwer getan habe in der Schule, schon in der Volksschule ist rausgekommen, dass ich Legasthenikerin bin und ich habe mir schwer getan beim Lesen und hatte wahnsinnige Angst, laut zu lesen vor anderen und das hat sich total als Angst in mir drinnen manifestiert. Darum war die Schulzeit für mich auch schwierig. Habe dann einmal Ehrenrunde gedreht und für mich war dann klar nach der Matura, ich möchte jetzt eine Ruhe haben vom Lernen. Ich wollte zwar studieren, das immer schon, ich wollte nach Berlin gehen zur Medienakademie. Die arbeiten zusammen mit ProSieben und Sat.1, Radio, Fernsehen, Vorderkamera, Hinterkamera, also alles, was man nur so machen kann. Also in die Richtung ist immer schon gegangen. Ist mir nicht ermöglicht worden, finanziell, leider Gottes, damals. Und dann habe ich gesagt, so, dann tue ich gar nicht studieren. Interessiert mich nicht. Ich will Geld und ich will die Welt sehen. Das war jetzt total arg, aber das war so, das war einfach damals mein Wunsch. Und dadurch ist entstanden, habe ich mir mit mir ausgemacht, was kann ich machen, damit ich die Welt sehe und dafür Geld bekomme. Da haben wir gedacht, so, ich werde Flugbegleiterin und bin zur AUA gegangen und habe ganz Europa gesehen, wirklich viel. Also damals war das kann man mit heute nicht mehr vergleichen, den Job wahrscheinlich. Damals war es echt so, dass man zum Teil 2 Tage Nightstops gehabt hat, in Kopenhagen, Malmö und so weiter. Ich habe viel gesehen, habe gut Geld verdient, bin aber dann draufgekommen nach einer Zeit, es ist zwar cool, aber dieses aus dem Kofferleben, taugt mir nicht so. Ja. Ich habe damals meinen Partner schon gehabt, den habe ich auch vermisst. Und habe dann gekündigt und bin von Wien wieder zurück nach Hause, halb nach Hause. Ich bin nach Valentin, wo mein Partner halt gelebt hat. Und dann war natürlich die Frage, Mama hat immer gesagt, du, ich supporte dich überall, aber sag mir halt, wo du hin möchtest und was du machen möchtest. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich will nur weg. Und dann habe ich mich halt ein bisschen mit mir auseinandergesetzt und habe mir gedacht, was kann ich denn eigentlich? Und dann ist so ein bisschen die kleine Steffi rausgekommen, du kannst nichts, du kannst nicht gescheit laut lesen, du bist nervös, du hast gerade irgendwie die Matura geschafft, ja, wo eigentlich so schlecht warst du gar nicht. Mhm. Aber was tue ich denn wirklich gern? Und dann ist halt einfach die simple Antwort gekommen, ich rede gerne mit Menschen und mich interessieren Menschen und ich frage gern nach und bin vielleicht sogar ein wenig frech dabei und lästig. Und dann hat meine Mama mal gesagt, na ja, dann gehst du halt zum Radio, so in einem Nebensatz beim Café zusammensitzen. Und ich hab, das hat dann so ein wenig gearbeitet in mir und gedacht, ja, passt, mache ich. Und naiv und jung, wie ich war, ich war damals 20, haben wir gedacht, na ja, dann schreibst du zur Bewerbung und schickst es diesem Live-Radio, weil das war halt der Sender, den ich kannte in Linz. Und nach Wien wollte ich ja nicht mehr.
War dann für dich wahrscheinlich klar, du willst in der Nähe vom Partner sein?
Genau, ich will in der Nähe vom Partner sein und auch von der Mama. Also ich bin eine gebürtige Linzerin, aber damals habe ich halt in St. Valentin gewohnt bei meinem Freund. Und manchmal muss man im Leben auch ein bisschen ein Glück haben. Und ich hatte das Glück, und das wusste ich vorher aber nicht, dass Live-Radio Volonteure gesucht hat. Und ich bin eingeladen worden zum Casting, habe den Chef kennengelernt und bin da reingegangen. Die Glastüren sind da diese Studios und dann gehst rein und denkst da, wow, mega cool. Und die Leute waren voll nett. Und der Chef, das Gespräch war okay und nett und ich habe einfach gedacht, ich bin, wie ich bin und das versuche ich da jetzt zu sein. Und der hat dann recht schnell gemerkt, dass ich gern rede.
Ich hab in einem anderen Interview von dir gehört, ja. du hast einfach total viel geredet damals,
dass er
nicht so viel fragen kann.
Genau, richtig. Weil es kommen ja dann auch Politikfragen und so weiter. Und das ist eigentlich auch was, mit dem beschäftige ich mich jetzt nicht primär. Ja. Und je mehr ich geredet habe, desto weniger hat er mir halt zwischenfragen können. Und das ist halt angekommen. Und dann wurde ich eingeladen, ein Volontariat zu machen, ein Jahr lang. Und um wenig Geld, danke Mama, dass du da mitfinanziert hat. Es wäre ohne Mama nicht gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Jahr hat sie herausgestellt, boah, das ist richtig meins. Und ich will mehr.
In diesem Jahr hast du sozusagen alles von A bis Z gelernt oder wie kann man sich das vorstellen?
Von der redaktionellen Arbeit, da gehst du einmal mit zu den Pressekonferenzen, lernst einmal, wie man Beiträge schreibt, wie man Nachrichtenmeldungen schreibt. Da bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass diese nachrichtenlastigen Dinge nicht meine Position sein werden im Sender. Dann habe ich zum Teil ein bisschen in Marketing-Event reingeschaut, habe ich auch gemerkt, ist zwar cool, organisieren, das taugt mir, ich bin recht strukturiert, aber eigentlich möchte ich mit den Menschen eine Connection haben. Und das hast du halt als Moderator. Du redest zwar mit niemandem, weil du siehst keinen, aber du weißt, du wirst gehört. Und die Prämisse, die ich mir jeden Tag stelle in der Früh, das, wenn ich aufstehe, ist, dass ich mir sage, ganz viele Leute stecken in meinen Schuhen. Die stehen jetzt auf, die wollen jetzt eine coole Mucke haben, die wollen in einen tollen Tag reingleiten. Wer weiß, ob die Schweres zu tun haben oder nicht, ob es ihnen gut geht oder nicht, aber ich hole sie in einer Situation ab mit einer guten Laune und toller Musik und ganz viel Ehrlichkeit. Und mit dem habe ich punkten können. Es war zwar ein langer Weg, dieses Ich bin ich im Radio, aber der hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Nämlich mittlerweile mit Unterbrechung, Karenz, 10 Jahre Morgenshow.
Wahnsinn. Und dieses Ich bin ich ist ja dann, also wie du ja sagst, es ist ein Weg, aber trotzdem dann ja leicht, oder? Also wie wenn man jetzt irgendwie jemanden darstellt oder irgendwelche Masken aufsetzt, sondern du bist einfach, habe ich das Gefühl, im Radio, du bist einfach wirklich du.
Ja, das stimmt, aber das war ganz ein langer, schwerer Prozess.
Vorstellen.
Man muss sich ja vorstellen, ich war 20 und ich war mit 20 nicht fertig in meiner Entwicklung. wie ich mich sehe und wer ich sein möchte. Also da habe ich eine riesige Reise mit mir und Kämpfe mit mir führen müssen. Und in der Radiowelt oder generell in der Medienwelt versucht man Personen oder zumindest, ich will es jetzt gar nicht verallgemeinern, ich brich's jetzt echt nur auf mich runter, ich habe das Gefühl gehabt, man wollte mich in irgendeine Rolle stecken. Mhm. So. Und habe ich natürlich versucht, das auszufüllen, diese Rolle, bin aber draufgekommen, hey, es taugt mir nicht. Und dann hast du ja immer wieder Airchecks, nennt man das, da wird halt angehocht, was sagst du on air, wie kommt das an? Und da ist mir ganz oft gesagt worden, Steffi, du bist zu schrill, mhm. Steffi, du bist zu laut, senke deine Tonlage ein wenig, das hört sich nicht gut an. Du erzählst zu viel von dir, du erzählst zu wenig von dir, du bist zu freizügig, darfst ein wenig sexy sein, aber nicht süß, sonst mögen dich die Frauen nicht. Mhm. Und da war dann, also das sind Prozesse, die gehen bitte über Jahre, gell?
Ja.
Da war dann bei mir dann zum Teil auch Phasen dabei, wo ich mich verloren habe komplett, weil ich nicht mehr gewusst habe, wer ich eigentlich bin und wer bin ich auf Sendung. Mhm. Wer möchte ich auf Sendung sein?
Mhm.
Und dieses Ich bin ich, es klingt so leicht,
genau,
dass ich mich gefunden habe. Und ich bin jetzt 37 Jahre. Mhm. Der Prozess hat sicher erst stattgefunden, dass ich mich wohlfühle mit dem, wie ich bin. Da war ich über 30.
Mhm.
Dass ich gesagt habe, das ist in Ordnung so.
Mhm. Aber das heißt ja, wenn wir da jetzt ein bisschen reinzoomen, es geht darum, dass du dich auf einer tieferen Ebene mal kennenlernst. Mhm. Und natürlich, also wie findet man sie denn selber? Ja, indem man mal sehr oft auch nicht man selber ist und indem man halt auch Dinge ausprobiert. Gerade jetzt, sag jetzt mal, bei dir ist ja nur dazu beruflich, auch etwas darzustellen und auch Menschen zu erreichen. Und dann aber immer mehr zu sehen, okay, Was geht nach meine Werte, was geht nicht nach meine Werte? Und du hast dir ja dann auch die Frage stellen müssen, wer will ich denn sein? Habe ich jetzt rausgehört.
Ja.
Und wer wolltest du sein?
Eigentlich immer ich, weil ich gut bin, so wie ich bin. Mhm. Und dieses, wer willst du sein, ist dann halt oft wirklich so gesteuert, dass das Programm oft sagt, wir hätten gerne, dass du bist.
Mhm.
Und ich habe in viele Kategorien ein Hackerl machen können. Ich bin weiblich, ich bin dann Mutter geworden, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich arbeite, ich bin aber genauso Mama und liebe das, ich bin sportlich, ich bin jetzt auch nicht unattraktiv, aber es waren Dinge dabei, die ich nicht sein konnte, weil ich es nicht bin.
Mhm.
Ich bin zum Beispiel wahnsinnig emotional und dieser auf Sendung, weil wann zum Beispiel bei uns eine Hörerin oder ein Hörer was gewinnt. Jetzt haben wir gerade Traumurlaube.
Mhm.
Und die erzählt mir vorher, sie hat seit 10 Jahren auf Urlaub verzichten müssen, weil sie 3 Kinder hat und alleinerziehende Mama ist und das ist sie von und hinten nicht ausgegangen und die gewinnt.
Ja.
Da habe ich Tränen in den Augen.
Ja.
Allein wenn ich da das jetzt erzähle,
ich
berührt mich als Mutter und dann bin ich hochemotional auf Sendung. Und dann bin ich halt auch schrill. Und dann freue ich mich voll.
Mhm. Aber ich glaube, das ist ja das, was bei den Hörern genau ankommt. Dieses
Echte.
Wird aber auch manchmal als diesmal zu laut.
Mhm.
Too much.
Die Frau ist mir zu viel. Und der Prozess bei mir war dann der, dass ich gelernt habe zu sagen, wenn du das so siehst, dann ist das so. Viele andere berühre ich damit und die erkennen, dass das echte Emotionen ist und nicht
fake, dass ich mich wirklich freien kann für andere Leute.
Und ich stehe dazu, so bin ich. Und ich druck meine Stimme nicht mehr und ich halte mich nicht mehr zurück mit meinen Emotionen, auch auf Sendung. Weil ich glaube, das am meisten ankommt im Radio, im Fernsehen, als Coach, dass man echt ist, weil fake, das riechen die Leute.
Definitiv, übers Radio. Definitiv. Und jetzt kennen das ja so viele Menschen, dass sie sich ja, oder sagen wir mal anders, man möchte gerne von jedem gemocht werden, ich meine, wer nicht? Ja?
Ja.
Niemand will jetzt irgendwie, dass man von jemandem scheiße gefunden wird.
Und trotzdem ist es jetzt so im Privatleben schon schwierig, dass man ja von allen gemocht wird. Und wenn du jetzt sagst, 200.000 Hörer, also du kannst das nie jemandem recht machen. Also entweder hast du selber einen riesen Konflikt in dir oder du sagst, okay, wie ist mein Weg und ich bin so, wie ich bin und für die einen passt es, für die anderen nicht.
Voll.
Weil du kannst der perfekteste Pfirsich sein. Es wird immer nur Menschen geben, die keinen Pfirsich wollen.
Genau. Und die Pfirsichhaut nicht flauschig finden, sondern unangenehm, weil Härchen drauf sind. Absolut. Aber wie war das bei dir? Bei dir ist ja das auch so ein Prozess gewesen, oder? Dieses Ich zu finden. Und ich finde ja, das klingt immer alles in einem Satz so einfach. Horch in die eine, schau mal, wer bist denn du? Gefällst du so, wie du bist? Und da meine ich nicht optisch, sondern wie du Emotionen verarbeitest zum Beispiel, wie du mit anderen Leuten umgehst, taugt dir das, wie du bist. Und das klingt so einfach und das ist für mich der schwierigste Prozess meines Lebens gewesen. Mhm. Und ich habe 37 werden müssen, dass ich mich so mag, wie ich bin.
Mhm. Also auch bei mir ein Prozess und ich glaube, dieser Prozess, wer bin ich und ich bin mit mir komplett im Reinen und so weiter, das ist ein ongoing Prozess. Mhm. Also der war auch nicht irgendwann abgeschlossen, weil es ist ja immer, man entwickelt sich ja weiter, das Leben passiert. Aber ich kann schon für mich so rückblickend sagen, die wichtigsten Dinge waren erstens einmal das Körperliche, wo es nicht darum geht, was habe ich jetzt für Kleidergröße oder was habe ich für ein Körpergewicht oder so, sondern einfach mit meinem Körper in Verbindung zu sein und mich wohlfühlen in meinem Körper. Und das andere war wirklich das, okay, mich mit meinen Themen zu beschäftigen, einmal mich kennenzulernen, wer bin ich überhaupt? Weil zum Beispiel früher war es so, ich habe immer die Menschen so beneidet, die so eine Meinung gehabt haben oder einen Standpunkt gehabt haben, weil ich mir immer gedacht, ja, hört sich logisch an. Ich habe aber den anderen auch sehr gut verstanden und ich habe mir immer gedacht, die haben so ein Standing, die stehen für was, die wissen, wer sie sind. Ich nicht. Also das war auch ein Prozess. Und das war halt schon diese Entwicklung, wo ich sage, okay, mental, emotional, körperlich, das ist für mich immer das Fundament. An diesen Dingen habe ich gearbeitet. Und je mehr ich mich selber kennengelernt habe, einfach einmal geschaut habe, was hält mich denn so zurück in meinem Leben? Was habe ich denn vielleicht auch in meinem Rucksack mit, was mich ausbremst? Gleichzeitig aber auch ganz wichtig, und das sehe ich halt sehr oft bei meinen Kunden oder bei Erstgesprächen, die ich führe, über das Problem wissen wir sehr gut oft Bescheid, aber wo wollen wir denn hin? Also auch sich diese Gedanken zu machen. Also das heißt, das war ja auch bei dir sicher ein ongoing Prozess, dass du dir immer wieder gedacht hast, okay, wie möchte ich es denn haben, wie stelle ich mir es vor, zu welchen Gegebenheiten und Co. Und ich glaube, man braucht da ganz ein starkes Warum. Und da möchte ich jetzt den Ball zurückspielen an dich. Und ich möchte dann noch kurz auch eingehen drauf, wie denn so ein Tagesablauf überhaupt ausschaut, weil das ist nämlich schon ganz schön heftig, nicht für jedermann. Und ich habe mir heute am Weg zum Auto gedacht, ich muss dich fragen, was ist dein Warum? Also warum, auf gut oberösterreichisch gesagt, tust du dir das an, wenn wir mal vielleicht sprechen, du bist ab 4:30 im Sender, gell?
Genau.
Also ich weiß ja nicht, wann stehst du auf und so und warum tust du dir das jeden Tag an und das jetzt seit, wie lange bist du jetzt in der Morgenshow?
Ja, seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren, okay. Warum tust du dir das an?
Das ist die Einserfrage und ganz ehrlich, Juliana, manchmal frage ich mich das selbst. Das sind bei mir manchmal so Phasen, ich merke das, frage mich oft, wann ich zum Beispiel ein bisschen hormonell gesteuert bin. Ist vielleicht ist eine Hörerin jetzt auch gerade in der gleichen Situation wie ich. Ich habe letzte Woche meine Tage gehabt, bin jetzt draußen und mir geht es jetzt richtig gut. Ja. Ich bin jetzt am richtigen High und ich denke mir gerade, bin auch her einer gegangen, bin beim Blumengeschäft vorbeigegangen und mir gedacht, mal schau,
ja, so
Frühlingsgruß, ich nehme da jetzt Blumen mit. Einfach nur, weil ich mich freue, dass wir uns jetzt sehen. Ja. Ich habe richtig gemerkt, es geht mir gut, ich habe super Musik in die Ohren gehabt und weiß aber ganz genau, vorher, boah, dunkle Wolken und da sind diese Gedanken wieder, wenn ich aufstehe, warum tue ich mir das überhaupt an? Es macht mich kaputt. Es macht mich körperlich kaputt, es macht mich geistig kaputt. Also das sind für mich oft so hormonelle Auf und Abs, die ich habe. Also gut, dass wir jetzt in einem High sind und du mich das fragst.
in einem hormonellen guten Zustand. Es gibt mehrere Gründe, warum ich das mache. Erstens einmal macht es mich voll happy. Nämlich tatsächlich so Situationen, wenn ich Hörer am Telefon habe und die mir ihre Geschichte erzählen, wo ich berührt werde nach 17 Jahren Radio, wenn ich ganz normale Leute in ihrer Ist-Situation raushole und die sagen, hey, weißt du, ich habe echt gerade eine Scheißzeit. Und danke, dass ich Kinokarten gewinne. Da gibt es Leute, die freuen sich in Haxen aus. Weil an Abend zu zweit ins Kino gehen, einfach heute 35 Euro kostet, wenn du dann 3D-Film ausschaust oder was. Ja. Und das gibt mir emotional so viel, weil ich geben kann. Das ist nicht mein Geld, was ich ihnen gebe, aber ich kann ihnen Freude bereiten. Und das fühlt sich gut an. So. Zweitens, natürlich ein bisschen Rampensau bin ich auch. Ja, es hat lang gebraucht, dass ich meine Stimme und er überhaupt mag, weil mir immer die Leute gesagt haben, eigentlich klinge ich ja gar nicht so gut, weil ich ja zu schrill bin. Mittlerweile höre ich mich auch gerne und ich merke, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich sage. Das ist cool. Und dann ist der dritte Faktor natürlich der, dass ich mich in meinem Team wohlfühle. Also Live-Radio ist wirklich so eine gelbe Familie. Wir fighten auch, wie in jeder Familie. Aber eigentlich das Team, was wir haben, ist richtig cool. Und es macht so Spaß mit einer. Man muss nicht mit jedem Best Friend sein. Man geht auch nicht immer am Abend was trinken. Aber es ist schon, es hat so einen Familiencharakter. Und die merken, wenn es mir schlecht geht. Die merken, wenn es mir voll gut geht. Und das ist bei uns wirklich ein guter Zusammenhalt. Und dann ist der Grund natürlich auch noch meine Familie. Ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile 5,5 Jahre. Ich habe wieder angefangen mit der Sendung 2020. Da war meine Tochter gerade 1,5. Und da bin ich vor der Entscheidung gestanden, tue ich mir das an oder nicht? Und meine Tochter hat damals noch nicht durchgeschlafen. Und ich habe gewusst, manchmal hilft nur die Mama. Da kann der Papa nur so ein toller Vater sein. Manchmal hilft es nur, wenn die Mama ins Schlafzimmer geht und das Flasche gibt, ja. Und ich habe für mich entschieden, ja, weil ich gewusst habe, dass mir der Job Freude macht. Und wenn es mir gut geht, geht es meinem Kind gut. Und ich habe auch durch diesen Frühdienst, der bei mir um 4:30 anfängt, mein Wecker läutet um 3:45, die Möglichkeit, die meisten Stunden am Tag doch für meine Familie zu haben. Ich nehme in Kauf, dass ich müde bin, sehr oft, dass ich körperlich erschöpft bin und manchmal auch geistig, aber ich habe ganz viel Zeit für meine Tochter und für meinen Mann als Familie. Ich bin selber aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mama, die zwei Kinder hat und die ganz viel arbeiten hat müssen, weil sie sich finanziell nicht anders ausgegangen ist und ich war viel allein daheim. Und das wollte ich für mein Kind nicht. Sie ist natürlich im Kindergarten und auch das war ein Prozess, kein schlechtes Gewissen zu haben, das bis am Nachmittag dort ist.
Als Mama hat man sowieso immer schlechtes Gewissen, oder?
Das hört, glaube ich, nie auf, sagt meine Mama heute auch. Und die hole ich dann am Nachmittag ab. Da hat sie ihre Freund gehabt, hat spielen können und ich habe dann die Zeit, mich mit ihr zu beschäftigen.
Aber du stehst um 3:45
auf. 3:45, ja. Ich gehe ins Bett um 9. Konsequent. Ich habe natürlich Phasen, wo halt einmal Abendtermine sind oder im Sommer ist es ein bisschen schwieriger, weil da sitzt man halt gerne mal nur draußen mit Freund und trinkt ein Aperol oder was. Aber ich habe lernen müssen und das ist vielleicht auch so ein bisschen aus dem, je älter ich werde, desto vernünftiger bin ich überhaupt nicht eigentlich, aber desto vernünftiger werde ich. Ich habe gemerkt, ich muss wirklich konsequent um 9 ins Bett. Ich schaffe es sonst nicht.
Ja.
Und das ziehe ich aber auch durch. Und dann zum Teil gehe ich sogar früher. Gestern war ich schon um 8, weil es mir einfach...
Ja, weil ich meine, du stehst ja einfach so bald auf.
Ja.
Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, der Podcast Nachts wach. Da kriegt man wirklich sehr, sehr genaue Einblicke, zum einen über deinen Tagesablauf, zum anderen auch über deinen Job, wie das so abläuft bei euch. Also wirklich Empfehlung an dieser Stelle werden wir natürlich auch verlinken.
Ja.
Aber das heißt ja trotzdem, du musst massiv gut organisiert sein.
Ja.
Also wie organisierst du dich?
Was ist so, wie kann man sich so einen Tag vorstellen bei dir? Also so im Groben.
Er ist so schon sehr getaktet und ich muss sagen, Struktur gibt mir wahnsinnig viel Sicherheit. Und Sicherheit ist mir in meinem Leben sehr wichtig. Hält mich manchmal ein bisschen auf, auch. Da braucht es dann wieder ein bisschen Mut, dass man ausbricht. Ja. Aber diese Sicherheit genieße ich und das ist deshalb, weil es eigentlich fast jeder Tag gleich abläuft zum Teil. Der Wecker läutet um 3:15, mein Sicherheitswecker läutet um 3:55, falls ich den wegdrücke. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin wirklich eine, die hupft auf, also wie eine Rakete. Das mache ich nur unter der Woche, am Wochenende, also 10-mal Snooze.
Oder das erlaubst du dir, oder?
Das erlaube ich mir, ja. Oder einfach lang ausschlafen. Freitag auf Samstag schlafe ich aus. Ja, dann hupfe ich. Dann ist im Badezimmer, und das mag eine Kleinigkeit sein, aber er spart mir Zeit, das Gewand schon vorbereitet. Das habe ich mir halt am Vorabend hergelegt. Da weiß ich, was ich anziehe. Zähne putzen, Gesicht waschen, Eicremen schminken, anziehen, Haar machen. Es ist meistens ein Tut, geht einfach schnell. Und raus aus der Wohnung. Das sind 20 Minuten. Dann gehe ich 10 Minuten zu Fuß. Riesenvorteil. Ich habe auch schon morgen schon Zeit gehabt, da habe ich noch in Valentin gewohnt und da bin ich um 2:45 aufgestanden.
Puh.
Da habe ich die Spur in Schnee, die erste, gezogen auf der Autobahn, war nicht lustig.
Das glaube ich da.
Also das ist Luxus, dass ich zu Fuß gehen kann.
Hast wahrscheinlich auch bewusst zugewählt, oder deine Wohnsituation,
ja,
jetzt?
Ja, auf alle Fälle. Ja, also ich wohne wahnsinnig gern im Zentrum, genieße das und das ist ein Riesenvorteil, dass ich 10 Minuten zu Fuß gehe. So. Dann bin ich die Erste im Sender, also ich drehe quasi das Licht auf, brennt natürlich schon das Licht, und starte quasi die Sendung. Mein Kollege kommt circa 20 Minuten nach mir und dann machen wir Sendung. Sind natürlich ab Minute 1 bestens gelaunt.
Kannst du auch so anknipsen, oder?
Also das ist das Licht, was angeht beim Mikrofon. Das ist tatsächlich
was. Das ist der Anker wahrscheinlich.
Also das macht was mit dem Kopf. Ab dem Zeitpunkt, wo du auf den Knopf drückst, geht bei uns, das ist ja ähnlich, schauen die Mikrofone aus, die haben nur da so einen Ring und der leuchtet dann rot ab dem Zeitpunkt, wo das Mikrofon scharf ist.
Ja.
Und ab da bin ich da.
Aber das ist auch State Management, ja, das kann man ja, also das ist antrainiert. Das ist wie so ein Anschaltknopf für dich, den du ja lang trainiert hast. Und ich glaube, da kannst du nur summiert sein. Boom, ist das da.
Absolut. Ich habe nicht gewusst, dass das so heißt.
Das heißt State Management.
State Management, danke Juliane, schon bei dir lernt man immer so viel. Super. Ja, das ist tatsächlich antrainiert, weil ich hatte schon Situationen, dass es mir richtig schlecht gegangen während Sendungen. Also emotional einfach, da war ich psychisch nicht auf der Höhe und habe depressive Phasen gehabt. Und natürlich geht man trotzdem arbeiten. Und da habe ich zwischen den Songs geheult, weil der Song war halt einfach schön. Und habe geweint. Und ich habe gewusst, so, jetzt habe ich 30 Sekunden, du siehst das dann so runterlaufen, die Uhr, gell? Ab dem Zeitpunkt musst du dann reden. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Mikrofon angeht, war ich da und keiner hätte gehört, dass ich vorher Rotz und Wasser geredet habe.
Wahnsinn.
Ja, ist voll anstrengend.
Kann ich mir vorstellen.
Also da ist dann oft, wenn die Sendung aus ist, die Energie wirklich low. Nach der Sendung ist für uns nicht vorbei, sondern geht es eigentlich in die Feedback-Runde. Zuerst einmal frühstücken. Also ich esse vorher nichts. Ich trinke Tee, ganz viel Tee. Aber nach der Sendung machen wir mal ein Frühstück. Immer das Gleiche. Weiß auch nicht warum. Seit einigen Jahren machen wir halt so ein Porridge mit Heidelbeeren und Joghurt und Nüsse und Honig und so. Und mache halt eine Pause. Und dann kommt das Feedback vom Chef, der hat die Sendung natürlich gehört. Dann macht man sich das an. An Tagen prallt Kritik manchmal ab, manchmal trifft es an, manchmal denkt man sich, super, stimmt, hast vollkommen recht. Kommt immer drauf an, wie man psychisch gerade so drauf ist. Und dann geht es in die Vorbereitung und dann schauen wir sich an, was wir am nächsten Tag machen. Und dann ist der Tag für mich eigentlich schon vorbei und es ist um die Mittagszeit. Und dann gehe ich heim. Und da war dann was, was sich vor 3 Jahren bei mir geändert hat, nämlich ich bin immer heim und habe mich hingelegt, weil ich war energetisch am Tiefpunkt, ich war im Minus.
Ja, aus einfach.
Komplett ausbrennt. Mhm. Und ich habe gewusst, so, ich muss jetzt mein Kind dann in 2,5 Stunden abholen. Ich muss jetzt mindestens 2 Stunden schlafen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass man mit den 2 Stunden Schlaf, wenn dann der Wecker geläutet hat, ist man nur schlechter gegangen ist. Und dann habe ich meine Tochter angeholt und ich habe es nicht ausgehalten, wenn es irgendwie zickt hat oder so.
Also das Nervenkostüm war dann auch schon sehr dünn.
Ganz dünn. Mhm. Und die Hutschnur ist schneller gerissen. Bin keine perfekte Mama.
Mhm. Ich glaube niemand.
Niemand.
Ja.
Und das hat meine Tochter nicht verdient und das habe ich dann auch ein paar Mal gemerkt. Mhm. Und dann habe ich gewusst, ich muss was ändern. Und habe mich ein bisschen informiert und habe mich ausgetauscht mit Freundinnen. Und dann habe ich den Tipp gekriegt von einer Freundin, die gesagt, die selber auch viel Arbeit, 2 Kinder hat, die hat gesagt, hey, was der, ich powert mich aus beim Radfahren. Sag ich, hey, ich habe keine Zeit, dass ich aussehe auf Donauland und Radfahren gehe.
Ja, ja, ja.
Das kostet mir zu viel Zeit. Ja. Ich habe das Fitnessstudio aufgehört, weil man das mit dem Duschen und Haarfärben.
Ja, das ist ein langer Zeitfaktor. Ja,
das passt nicht in meinen Plan.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, fährst du halt daheim? Mhm. Sag ich, was fahr ich? Soll ich mir Walzen kaufen? Gibt es so Walzen für Rennradeln? Das ist mir zu langweilig. Nein, da hat es mir halt dann ein Rad empfohlen.
Ich glaube, wir haben das Gleiche.
Wir haben das Gleiche, ja. Und ich schwöre es dir, das war die beste Investition. Ich will jetzt keine Werbung machen, darum sage ich jetzt die Marke nicht. Ja. Die beste Investition in mich selber.
Ja.
Ich habe solche Depressionen gehabt und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich auf das Rad gesetzt habe, ist es mir besser gegangen.
Und was genau hat sich dadurch geändert? Was glaubst du, war der Vorgang da?
Erstens hat sich geändert, dass ich nach der Sendung, wenn ich heimgekommen bin, das Erste, was ich da habe, ist meine Jacken ausgezogen, Handtaschen auf Zeiten da, bin auf, habe mir eine Radlhosen und einen Sport-BH angezogen. Es war mir scheißegal, ob das, Entschuldigung, wenn ich jetzt da ein bisschen Mundwort und Fluch, es war mir egal, wie ich ausschaue auf dem Radl, geschminkt und habe da mein Training runtergebrochen, bin geradelt 20 Minuten und da ist mir alles runtergelaufen. Ich habe zum Teil gerät nach dem Training und dann habe ich mich hingelegt. Und dann habe ich geschlafen wie ein Baby, ganz genau 1 Stunde. Und dann habe ich den Unterschied gemerkt. Ich bin dann noch aufgestanden und war da. Geistig und körperlich. Einmal mehr, einmal weniger. Eh klar, ja. Das ist jetzt kein Allheilmittel.
Ja, aber trotzdem, also ich erzähle so gern auch die Geschichte. Früher, ich war ja Piloxing-Trainerin, also allgemein, ich habe ganz, ganz viel Trainings gegeben unter der Woche. Ich weiß nicht, kennst du Piloxing?
Sagt man, ist das Pilates und Boxen irgendwie?
Genau, oder? Aber das ist halt Vollgas. Mhm. Ja, also so geile Musik, Hit, oder? Slick, sexy, powerful, viel Boxen und halt Vollgas, ja. Und ich war in dieser Zeit auch in Bildungskarenz und habe da meine Fitnesstrainer, meine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und bin da im Seminarraum gesessen den ganzen Tag und war dann echt immer total erledigt beim Heimkommen. Ich habe ja auch schon 2 Kinder gehabt, ja, und in der Früh ist ja auch schon abgegangen. Wer Kinder hat, weiß das. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich möchte einfach nur auf die Couch. Ich bin so fertig. Und dann immer, ja, okay, ich muss aber jetzt nur 1 Stunde geben. Und ich weiß nur, ich bin da immer hingefahren und war so fertig und ich habe mir gedacht, wie kann ich das jetzt überhaupt machen? Ja, natürlich dann, so wie du vorher erzählt hast, kam geht das Mikro an bei mir, okay, dort, ich bin die Trainerin, ich muss natürlich motiviert sein, rauf auf die Bühne, Musik an und let's go. Mhm. Und das Training war voll cool und immer hinten nach, wenn ich dann heimgefahren bin, war ich so voller Energie und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich bin ganz ein anderer Mensch. Hätte ich das aber nicht gemacht, diesen Sport, dann wäre ich genauso fertig auf der Couch nur immer gewesen. Aber so habe ich mir die Energie wieder zurückgeholt. Und es war für mich oft so ein, ich kann mir vorstellen, dass das bei dir auch so ist, so ein Mistkübel ausleeren. Also so wie du vorher gesagt hast, es kann sein, dass da alles runtergerunnen ist beim Radfahren. Aber das ist so das, was im Endeffekt in dir ist, was auch immer das ist, das schießt dann mal nach außen mit der Energie.
Absolut. Mhm. Also kann mich 1:1 wiederfinden in dem, was du erzählst. Und auch da muss ich sagen, ist es wieder so ein Prozess gewesen. Also das zu erkennen, dass es mir gut tut, das war jetzt nicht, weil ich das auch Wochen durchgezogen habe, sondern das habe ich echt einmal ein Jahr machen müssen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Dass das, dass ich das verinnerliche und zu erkennen, hey Steffi, das tut dir gut. Versteh das endlich.
Ja, danke, dass du das sagst. Ja. Und hier mal nochmal reingezoomt.
es muss sich nicht immer gut anfühlen, es muss sich richtig anfühlen. Ja. Und die Dinge, wir wünschen uns ja immer, dass die Dinge leicht sind. Die Dinge werden dann leicht, wenn man einmal durch diesen Widerstand durchgeht, ja, den du sicher immer gehabt hast, weil das Bett hätte gerufen, ja, jeden
hat
Tag.
Geschrien. Ja, komm zu mir.
Und du hast aber gedacht, nein, ich mache es jetzt trotzdem, auch wenn ich saumüde bin. Mhm. Und dann ist es immer leichter geworden und immer, ja, besser geworden.
Gibt immer Rückschläge, eh klar, mhm, und Phasen, wo es dann, wo ich dann einmal eine Woche nichts tue oder, mhm, zwei oder drei, mhm, hatte ich auch, mhm, schon. Und jedes Mal aber dieses Gefühl zu haben, wann ich es dann wieder mal gemacht habe, erinnert die Steffi, es tut so gut, ja, dir geht's besser, geht's dir gut, geht's der Familie gut, ja, geht's allen gut. Und das ist so ein bisschen ein Mantra. Mhm. Und wenn man das so sagt, geht's der Mami gut, geht's allen gut, geht's, ja, dir gut, geht's, mhm, allen gut? Das klingt oft so ein bisschen egoistisch, mhm, und ich finde das überhaupt nicht.
Ja.
Weil die Arbeit an mir selber hat mir persönlich das meiste abverlangt in meinem ganzen Leben. Mhm. Und ich bin 37 und habe die Erkenntnis erst vor kurzem gehabt. Ja. Man muss 37 werden, dass man das checkt, wie viel Zeit ich da schon verplempert, mhm, habe, mhm, mit mich anpassen oder dem Ruf der Couch zu folgen und andere Leute alles recht machen, nur, mhm, nicht mir, mhm, das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Hast du dann einmal die Erkenntnis gehabt, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist?
Ja, aber, mhm, auch erst vor kurzem, mhm, muss ich ganz ehrlich, mhm, sagen. Und wie damals bei den Power Days war, bei, mhm, dir, war das so ziemlich der erste Satz, den du gesagt hast. Du bist das Wichtigste in deinem Leben. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich da Honig um den Mund schmier, ja, aber das hat mich so getoucht.
Okay.
Und ich bin in meiner Freundin gesessen, der Simone, und sie hat da meine Hand so genommen. Wir haben nichts geredet. Sie hat meine Hand so genommen, mir angeschaut. Ich habe es angeschaut und ich habe gerührt. Ja, und es ist einfach, mhm, so. Weil ich habe ja nicht mehr als mein Leben. Mhm. Ich habe es ja nur.
Ja.
Mich. Und das klingt vielleicht in manchen Ohren immer so ein bisschen esoterisch angehaucht, so, du findest dein inneres Ich und, mhm, du bist so wichtig, und habe ich vielleicht früher auch so ein wenig, mhm, gesehen, aber wenn man die Erkenntnis einmal hat, dann ist das total erleuchtend.
Ja, schon.
Ja.
Und vor allem als Mutter, und ich meine, ich weiß ja genau, von was du sprichst, ist ja mir genauso gegangen. Ich habe ja funktioniert für alle, ja, nicht nur für Familie, sondern für rundherum, für alles und jeden, und habe mich hinten angestellt, bis dass mir mein Körper halt dann deutlich gesagt hat, weil vorher hätte ich es offensichtlich nicht gecheckt. Und im Endeffekt haben ja die Kinder auch nichts davon, wenn sie die Mama da aufopfert oder wenn die Mama dann immer fertig ist, weil was leben wir ihnen vor?
Wollte ich gerade sagen, was lernen sie da draus?
Genau. Das fällt die für alle anderen, mhm, aus. Nein. Und ich habe dann irgendwann das gecheckt, hat auch Zeit gedauert, und ich möchte für meine Kinder ein Vorbild sein, nicht eine Warnung.
Ja, mhm, voll. Aber auch das, die Erkenntnis braucht,
genau,
wirklich Zeit.
Ja. Ja, waren, und dann, ja?
Na, wollte ich gerade sagen, wir waren vorher nur, wie mein Tag so strukturiert ist.
Genau, also, da wollte ich gerade zurück.
Der Switch, mhm, war dann der, dass ich, wenn ich heimkomme, aufs Radl gehe.
Ja.
Und das mache, und dann habe ich tatsächlich gut geschlafen, und dann stehe ich auf, und dann bin ich frisch geduscht, und dann hole ich meine Tochter ab. Und die verlangt natürlich dann eine andere Energie. Ja? Die versteht nicht, dass die Mama eigentlich einen ganzen Arbeitstag schon hinter, ja, sich hat, ja, 8 Stunden gearbeitet hat, und vielleicht ein wenig müde ist, oder halt jetzt, wenn es jetzt regnet, nicht gerade aussiehen möchte am Spielplatz, obwohl man Gartschosen hat und Co. Und ja, die Energie bringe ich auf und verbringe dann bis am Abend mit ihr die Zeit. Da kommt dann mein Mann nach Hause, und dann haben wir Family Time. Mir ist ganz, ganz wichtig, gemeinsames Essen,
ja,
Abendessen. Und da Handyverbot haben wir eingeführt, weil er ist auch, hat halt auch beruflich viel zu tun und, mhm, muss halt viel mit dem Handy machen und so. Ist weg, wir tauschen uns aus. Und dann bringe ich die Kleine ins Bett, weil ich bin die Abendperson und der Papa in der Früh natürlich der Morgendaddy, weil der macht das, was ganz viele Mütter allein machen müssen in der Früh, macht er allein als, mhm, Vater. Mhm. Finde ich ganz toll, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben da ein bisschen die Rollen getauscht. Und ja, zwischen Sendung und meiner Tochter liegen dann manchmal Termine wie heute, Podcast aufnehmen. Ja, ich habe heute keine Zeit gehabt, dass ich Sport mache oder so. Hänge vielleicht halt nur hinten dran, weiß ich noch nicht. Sind halt auch Termine, die ich füllen muss. Aber so viel Zeit für mich habe ich nicht.
Ja.
Also am Tag sind es hasse 2,5 Stunden.
Wahnsinn, ja.
Und am Abend sind es hasse 1,5 Stunden mit meinem Mann.
Quality Time,
ein wenig kuscheln, ein wenig Fernsehen, ein wenig quatschen. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Was müssen wir kaufen? und dann gehst du wieder ins Bett. Also es ist wirklich dicht getaktet. Und für mich hilft mir der Handykalender und tatsächlich nur der alte Bankkalender, der in der Küche steht, weil da sind dann seine und meine Termine nur drinnen, dass wir das als Übersicht haben. Und so handeln wir uns von Woche zu Woche. Einmal geht es besser, einmal schlechter. Ja. Aber ohne ihn, das muss ich auch ganz, möchte ich dir ganz offen sagen, ich habe einen super Mann an meiner Seite und ich könnte keine Morgenshow-Moderatorin sein, mit Kind, ohne meinen Mann. Das ginge nicht.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da bin ich ihm sehr dankbar und ich bin so froh, einen Menschen zu haben, der mich so unterstützt.
Und es ist aber für eure Tochter auch eine volle Bereicherung, dass sie einen Papa so sehr hat.
Voll. Mhm. Corona-Zeit haben wir zum Beispiel Rollen getauscht, absolut, weil ich habe durchgearbeitet, klar, Radio war ja ständig, Fernsehen war ständig, also habe ich durchgearbeitet, mein Mann war in Zeitarbeit und er war der Daddy, komplett, es war keine Krabbelstube offen, keine Spielplätze und er hat mir nach einem Monat gesagt, boah, was der Steffi, das ist so anstrengend. Ich bin dann meistens 12:01 heimgekommen und er hat sie halt gehabt, die ist halt oft um 6 Uhr aufgestanden und hat gesagt, das, also, wow, Hut ab, dass du eineinhalb Jahr lang, da war es halt nur Baby, wie in Karenz war, das jeden Tag gemacht hast, bis ich um 6 Uhr heimgekommen bin. I know what you meant.
Und das ist ja dann ein Job, für den kriegt man ja nicht einmal eine Wertschätzung. Also
kein
ist
Applaus,
ja nicht so, dass man sagt, na, so super, wie du das heute wieder gemacht hast. Ja.
Aber witzigerweise alle gesagt, Steffi geht arbeiten und du hast die Greta die ganze Zeit. Boah, du bist denn so ein toller Vater. Ist er auch. Aber das ist, er wird dann schon nochmal extra ein bisschen herausgehoben, dass der Mau halt das alles so toll macht. Es war für ihn das volle Learning und das, er hat auch gesagt, das möchte er nicht missen. Hat aber jeden Tag so süße Videos gekriegt von Jana aus dem Bett. Guten Morgen, Mama. Und er voll fertig ausgeschaut. Herrlich, ja.
Ja, Rollentausch. Das war Erfahrung. Ist einmal spannend.
Muss da wen haben, der mitspielt, gell?
Unbedingt, das, ja. Das also ich muss auch sagen, bei dem Pensum, was ich so mache, den ganzen Tag, ich meine, meine Kinder sind jetzt, werden jetzt 15 und 18, ist ja natürlich schon wieder ganz eine andere Geschichte. Aber trotzdem, ohne meinen Mann im Rücken, wird das so auch nicht funktionieren.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Du hast jetzt noch ganz kurz vorhin auch erwähnt, Kamera musst du jetzt nicht so unbedingt haben oder Bühne. Warum?
Das hat, glaube ich, ganz viel mit dem zu tun, dass mir früher einfach so viel gesagt wurde, dass ich zu viel bin und zu schrill und eigentlich, naja, ganz so haben wir die nicht gern, dass du das so und so machst. Und an dem bin ich aber tatsächlich am Arbeiten. Damals die Moderation mit dem Ali Malocci, da war ich fertig, war mit
super,
den Nerven.
Aber es hat keiner gemerkt, es war super.
Danke, es so hat mir auch im Nachhinein so viel Kraft gegeben. Und aber die Nervosität davor, das Schwitzen, hey, pff, ich war beim Friseur, hab mal Locken gemacht, hab mir nichts gesehen, alles ausgehängt, weil ich so geschwitzt habe. Ich bin dabei, dass ich es lerne zu lieben. Habe natürlich nicht so viel die Möglichkeit, das zu machen, weil ich halt viel auf mich schaue, dass ich zu meinem Schlaf komme und meistens sind die Events dann am Abend, ja. Aber diese Augenpaare auf mir, dieses kritische Beäugtwerden, war früher für mich vielleicht schwerer zu ertragen, weil ich noch nicht bei mir war und mich auch nicht so mögen habe, wie ich ausschaue oder körperlich beieinander bin oder einfach generell, ich war unsicher. Und an diesem Abend, wo ich die kennengelernt habe, oder vermeintlich ich die zum ersten Mal gesehen habe.
wo wir dann einmal echt miteinander gesprochen
haben.
Genau,
wo wir dann echt miteinander gequatscht haben, ist eine Hörerin Und eine, die im Publikum gesessen ist, auch zu mir gekommen und hat gesagt, hey, danke, dass du das gesagt hast. Mhm. Und ich, was meinst du denn? Und sie hat gesagt, du hast angesprochen, dass du in deiner Kindererziehung an eine Grenze gestoßen bist und hast erzählt, dass du bei einer Kinderpsychologin Hilfe geholfen hast.
Habe ich auch echt cool gefunden, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, das war so überhaupt nicht geplant, dass ich das erzähle. Ich hatte das Bedürfnis, weil es mir geholfen hat. Mhm. Und weil ich das nicht als Schwäche sehe, Hilfe anzunehmen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es bringt auch was, auf die Bühne zu gehen und zu sein, wie man ist, und Geschichten zu erzählen vom echten Leben. Weil manch anderer würde sagen, okay, du hast gerade gesagt, dass du eigentlich keine gute Mutter bist. Mhm. Weil du brauchst irgendwen, der da sagt, wie du dein Kind zum Erziehen hast. Okay? Mhm. Und dann habe ich mich bei der Hörerin eigentlich bedankt und gesagt, danke, dass du das sagst. Das gibt mir gerade voll viel Kraft. Mhm. Und sie hat mich dann gefragt, wo ich war, und habe es dann connected. Mhm. Ja. Und solche Dinge würde ich auch gern öfters machen, weil es am schon ein wenig einen Kick auch gibt. Und das ist gut.
Mhm. Und ich glaube, das unterm Strich ist ja, dass du willst Menschen glücklicher machen. Du willst, dass es ihnen besser geht.
Ja.
Und machst du jeden Tag im Radio. Mhm. Und ich kann nur sagen, auch bei mir ist so, ich denke mir, mein Warum ist, ich möchte, dass die Menschen, wenn sie mit mir in Kontakt kommen, wenn sie dann von mir weggehen, wo auch immer wir Touchpoints hatten, möchte ich, dass es ihnen besser geht, dass sie mehr Energie haben, dass ihnen irgendwie in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat. Mhm. Und genau durch das, dass man so echt ist und dann auch solche Geschichten erzählt wie du, machst du dann was im Endeffekt für die Person wieder besser.
Jetzt muss ich dich was fragen, wie geht's dir damit? Ich finde zu 100%, was du sagst, richtig. Es schwingt immer so ein bisschen Weltverbesserer Touch mit. Wie geht's dir damit, wenn du damit konfrontiert wirst, dass da wer sagt, ja, du bist jetzt eine Weltverbessererin? Mhm. Also warum, ja, das klingt alles immer so selbstlos. Mhm. Wie geht's dir damit? Wirst du mit sowas konfrontiert?
So direkt eigentlich nicht, aber wenn mir das wer fragen würde, würde ich sagen, ja, why not? Also warum nicht? Mhm. Ich denke mal, ja, es hilft doch alle, wenn es alle ein wenig besser geht. Also ich bin jetzt nicht die was jetzt die Welt meint, retten zu müssen, ja. Aber ich denke mir, mein tägliches Tun sollte irgendwie eine positive Auswirkung haben. In erster Linie mal für mich, ja. Da sind wir schon bei diesen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, weil das habe ich gelernt. Das heißt, zuerst einmal mich auflohnen mit meiner Energie, dann meine Familie und dann, ja, why not? Es gibt so viel Bad News da draußen, so viel, die jammern, so viel, die irgendwie unzufrieden sind und sich über Dinge aufregen, aber eh selber nichts ändern. Und das ist, glaube ich, so meine große Mission. Ich will nicht die Welt verbessern, sondern ich will die Menschen an einer Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung erinnern, weil wenn wir es besser haben wollen, dann müssen wir es halt selber in die Hand nehmen, ist meine Meinung.
Und das finde ich gerade wieder so stark, weil du vorher erzählt hast, du warst immer beeindruckt von Menschen, die so ein klares Statement haben und so ein Standing und das mit einer Überzeugung sagen und die Leute hängen ihnen an den Lippen, oder?
Ja.
Und genau so hast du das gerade gemacht, also
danke.
Finde ich super.
Aber das habe ich jetzt da.
Ja.
Also ich weiß, für was ich stehe, für was nicht. Und war aber der Prozess, dass ich mich mal mit mir beschäftigt. Mhm. Also ich glaube, der große Punkt ist der, wir schauen so viel im Außen, aber wenn wir mal ins Innen schauen und in der inneren Welt was verändern, auch wenn sie das esoterisch anhört oder sonstiges, aber es ist einfach die Wahrheit. Zuerst im Innen, dann ist es im Außen schön.
Ja. Und dieses ins Innere schauen, wann das vielleicht jetzt gerade wer im Prozess ist, muss ich sagen, ist sehr oft schmerzhaft. Mhm. Also auch bei mir, also da kommen natürlich Dinge ans Tageslicht, wo du denkst, hopp, wo kommt denn das jetzt her? Also ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel seit Jahren in Therapie, in Gesprächstherapie, und es tut mir so gut. Mhm. Einmal mehr, einmal weniger, ja. je nach Lebensphasen. Und dieses in sich hineinschauen, klingt wie immer so leicht, ist ein mega harter Kampf, finde ich.
Also ich sage es ganz ehrlich, in sich hineinschauen, wer kann denn das? Hm. Also meiner Meinung nach braucht es da wen von extern, weil selber hast du ja dieselbe Brille auf, die du immer hast, und da siehst du ja nicht dorthin, wo es wirklich wichtig wäre. Ja. Und wir sind, glaube ich, nur in einer Generation aufgewachsen, also zumindest die Generation meiner Eltern, Großeltern, da waren die, die zu einem Psychologen oder zu einem Psychotherapeuten gegangen sind, die haben alle irgendwie ein Problem gehabt oder vielleicht nur verrückt oder sonstiges. Und dabei finde ich das genau cool. Also ich denke mir, wenn jeder zu einem Psychologen oder zu einem Coach gehen würde, dann hätten wir es alle viel besser. Ja. Heißt nicht, jeder muss immer zum Coach gleich rennen, aber wenn wir nicht die Dinge im Außen verändern wollen, sondern uns einmal beschäftigen mit uns. Und es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich, klar, man kann mit Freunden sprechen und so, aber jeder, der emotional mit dir verbunden ist, bringt seine eigene Geschichte rein.
Ja.
Wenn du aber wohin gehst, ja, dann ist die Person in dem Fall ein Profi zum einen, weiß, welche Fragen sie dir stellen soll, weiß, welche Tools sie dir mitgibt und vor allem sie ist emotional total unbeteiligt, also sozusagen mit dir nicht in deiner Geschichte drin und kann so wirklich die volle Aufmerksamkeit auf dich und deinen Entwicklungsprozess sozusagen legen.
Absolut, ich kann es auch nur wärmstens empfehlen.
Genau. Ja, Steffi, vielen Dank. Ich habe mal vorhin auf die Uhr geschaut, weil wir konnten ja ewig sprechen.
Immer viel.
Ich sage einmal danke für deine tolle Arbeit.
Danke.
Ja, danke, dass du jeden Tag aufstehst um 3:45 und tust, was du tust. Und auch danke für deine Vorbildfunktion, weil mir ist ja immer so wichtig, dass ich das mitgib. Kümmere dich mental, emotional, körperlich um dich und mach das, was dir Spaß macht und hol auch dein Potenzial aus dir raus und erlaub da auch mutig zu sein und da einfach dieses Leben einmal erfahren oder zu erfahren. Und ich glaube, da bist du auf allen Ecken und Enden voll vertreten und ein Vorbild, eine Frau, die sich nicht entscheiden muss zwischen Kind oder Karriere, sondern die sagt, ja, ich gebe es ehrlich zu, es ist oft hart, ja, aber es geht ein sowohl als auch. Ich kann Mama sein, ich kann Ehefrau sein und ich kann einen geilen Job haben. Und ich kann mich dafür entscheiden, dass ich das einfach so mag. Gibt es noch irgendwelche Abschlussworte, die du unseren Hörern einfach mitgeben möchtest, der Botschaft?
Juliane, mich hat mehr bedanken für die Einladung. Und was ich wirklich gern sagen möchte, ist, und das motiviert mich persönlich auch immer wieder, ist, wenn man mit, ich sage es jetzt einfach mal, starken Frauen, Powerfrauen zusammentrifft und mit denen ein Gespräch führt und denen zuhört, mir gibt es so viel Energie, weil der Podcast jetzt, denke ich mir schon wieder, hey, voll super, ich kann daraus wieder so viel ziehen für mich und ich fühle mich gut.
Mhm.
Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer, die deinen Podcast hören, du bist einfach eine Powerfrau und motivierend. Man kann sich aus dem ganz viel Kraft nehmen. Also horcht euch Persönlichkeiten an, die einfach wirklich eine Kraft an den Tag legen und ehrlich und echt sind. Das kann einem nur Energie geben. Also ich sage danke für die Einladung, weil du hast jetzt mir mehr gegeben, wie ich dir vielleicht. Ich weiß es nicht.
Nein, das ist ein guter Energieaustausch.
Aber es war super, danke.
Wir haben immer das, wir haben auch in meinen Seminaren, in meinen Coachings immer dieses Motto, for me, for you, for us. Das heißt, ich gebe mir was, ich gebe dir was und wir geben uns alle was und ich glaube, das haben wir super erfüllt.
Ja.
Danke, Steffi.
Danke.
Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.